Herzlich willkommen zu Call Her Bold, deinem Podcast für alle Themen, die du sonst nur mit deiner besten Freundin besprechen würdest. Ich bin Theresa, dein Podcast-Host, und ich freue mich von ganzem Herzen, dass du da bist.
Hallo, lieber Patrick.
Hi.
Das fängt sehr gut an.
Das fängt sehr gut an.
Und auch herzlich willkommen an alle, die zuhören heute. Ich habe einen Gast und es ist voll das neue Format auch tatsächlich für uns. Ihr könnt euch diesen Podcast dieses Mal auf YouTube anschauen. Und das ist das erste Mal, dass ich das in so einem Studio aufnehme. Das heißt, ich bin ein bisschen aufgeregt. Und ich hoffe, du auch.
Voll. Mega. Ich bin so super aufgeregt.
Männer.
Wegen des Studios primär.
Ja, absolut. Männer tun immer so, als wären sie nicht aufgeregt. Dabei sind sie das auch. Just saying. Also, an alle, die zum ersten Mal zuhören, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Call Her Bold. Ich habe heute einen ganz besonderen Gast hier, und zwar den Patrick Neukirch. Patrick arbeitet mit Top-Performern und CEOs und hilft diesen Menschen, auf der Arbeit abzuliefern und zu Hause abzuschalten. Und ja, ich will gar nicht zu viel vorwegnehmen. Vielleicht magst du ein bisschen erzählen, was du machst, wer du bist und wie so eine Zusammenarbeit mit dir aussieht.
Mhm. Sehr, sehr gerne. Also, mein Name ist Patrick Neukirch, wie die Theresa schon so schön gesagt hat. Und genau, ich bin quasi Business Performance Berater. Das heißt, ich helfe Unternehmern, aber auch Unternehmerinnen, diesen, nennen wir es mal, stressigen Alltag im Unternehmertum, den Druck, die Leistungsanforderungen, die Erwartungshaltung an sich selbst und eben dann auch gleichzeitig das Privatleben, wo sie dann natürlich in der Regel entspannen wollen, wo sie Leichtigkeit haben möchten, das zu vereinen mit ihnen gemeinsam. Bedeutet also, ich möchte aus ihnen das Maximum an Leistung rausholen und ihnen natürlich dann auch zeigen, wie sie mehr oder weniger wie so ein Auto den Schlüssel einfach umdrehen und dann auch wieder abschalten, runterkommen, wirklich auch wieder bei sich selbst sind, aus dieser Rolle des Unternehmers, der Unternehmerin rauskommen und einfach wieder Mensch sind quasi, sich gut fühlen können, connecten können mit anderen Menschen, mit ihrer Familie, Freunden, wen auch immer. Und das ist eben ein Spagat, der sehr, sehr vielen schwerfällt. Und was natürlich Gründe hat, auf die wir wahrscheinlich eingehen werden. Genau, und diese Arbeit macht mir einfach mega viel Spaß, weil ich tatsächlich aus diesen Menschen auch sehr, sehr viel Lebensqualität rausholen kann. Sie für sich natürlich selbst Lebensqualität rausholen können, aber die Menschen sich auch in diesem Prozess extremst verändern. Man mehr von ihnen sieht, wer sie eigentlich wirklich sind, und deswegen mag ich das total. Und wie sieht so eine Zusammenarbeit aus? In der Regel ist es ein typisches Coaching-Format. Das heißt, wir sehen uns in der Regel alle 2 Wochen für 60 bis 90 Minuten, sprechen miteinander. Und es ist immer ein Gespräch auf Augenhöhe, ganz, ganz wichtig. Also ich bin kein Coach, der von oben herab irgendwie arbeitet, sondern wir gehen wirklich in eine tiefe Diskussion. Aber vor allem auch gehen wir in tiefe Prozesse rein. Das heißt, die ganze Arbeit ist Hypnose gestützt.
Das ist spannend, dazu werde ich dich noch ausquetschen.
Dazu darfst du mich gerne ausfragen, ausquetschen. Es ist Hypnose gestützt. Diese Art der Hypnose habe ich auch noch ein bisschen für mich verändert. Einfach, dass ich da nochmal, also Hypnose hat eh schon Tiefe, aber dass wir da auch nochmal deutlich tiefer gehen und auch viele verschiedene Prozesse, die in so einer Psyche, aber auch im Mentalen, in den kognitiven Prozessen, all diese Dinge, die da stattfinden, möglichst schnell zeitsparend und auch energiesparend umsetzen können. Das bedeutet, mein Prozess ist grundsätzlich sehr aufwandsarm. Mhm. Es braucht keine 100-seitigen Workbooks oder irgendwas in der Art, auch keine Rituale, Praktiken, die stundenlang dauern, sondern das meiste fällt in der Session meistens auch schon sehr, sehr schnell nach 20, 25 Minuten. Aber da kommen wir noch darauf zu sprechen.
Das ist alleine das ist schon, ich habe schon wieder 20 weitere Fragen in meinem Kopf entwickelt. weil, also das Erste, was mir dazu einfällt, ist, weil du sagst so, ja, hey, das geht super schnell. Ich weiß noch, wie das damals bei mir war. An alle, die neu dazu geschaltet haben in dieser Folge und nicht die ganzen vorherigen Folgen sich angehört haben. Ich komme tatsächlich nicht aus dem Unternehmertum, sondern ich war Lehrerin. So, und jetzt musst du dir das wie folgt vorstellen. Ich komme aus dem Saarland. Das ist sowieso super behütet, alles so ein bisschen, ja, ich sag mal, ländlicher. Und im Lehramt ist es halt wirklich einfach so, 90% meiner Kollegen waren einfach verheiratet, super jung schon. Und ich habe mich dann irgendwann selbstständig gemacht und kam in diese Unternehmerwelt und dachte damals so, ja, also ich kam so aus meinem behüteten Dorfleben, wo man irgendwie jung heiratet, Kinder kriegt und so weiter. Und dann dachte ich so, hey, so die Menschen, die besonders erfolgreich sind, die haben mit Sicherheit auch irgendwie hohe Ansprüche an, ne, ihre Beziehung und das läuft bestimmt alles super. My ass. Es ist grauenhaft. Ich habe so viele Unternehmerinnen und Unternehmer kennengelernt und gemerkt, boah, okay, das sind ganz oft wirklich super erfolgreiche Menschen, zu denen du aufschaust beruflich, die aber privat liegt da alles in Scherben. Ne? Also ganz viele davon waren irgendwie schon mehrfach verheiratet, sind fremdgegangen, waren einfach, wenn überhaupt, ne? Weil oft war es auch wirklich so, dass sie gar nicht in der Lage waren, überhaupt irgendwie eine Bindung aufrechtzuerhalten. Und deswegen finde ich es irgendwie spannend, dass du dir genau diese Klientel rausgesucht hast. Und ich kann mir gut vorstellen, dass da einfach eine Verbindung besteht. Ich weiß nicht, wie du das wahrnimmst, aber es würde mich sehr interessieren, was deine Perspektive ist auf die Frage, warum sind die Menschen, die beruflich so erfolgreich sind und zu denen man aufschaut, oft auch die, die innerlich am kaputtesten sind?
Mhm. Ja, das ist natürlich ein riesen Ozean, den wir jetzt betreten und aus verschiedenen Perspektiven anschauen können. Aber im Prinzip, ich würde, glaube ich, so erstmal die Vogelperspektive annehmen. Und zwar Unternehmertum, was bedeutet das in der Regel? Zumindest ist das Mindset überwiegend so im Unternehmertum. Es herrscht Competition einfach. Es ist ein Machtkampf auch irgendwo. Es ist Wettbewerb. Es ist ein Bestehen gegenüber der Konkurrenz. Es ist Marktanteile sichern. Es ist um Umsatz kämpfen, um Kunden kämpfen. Es bedeutet aber auch natürlich viel Außendarstellung, viel Anerkennung bekommen, sich zeigen, profilieren, Rollen spielen und so weiter und so fort. Das heißt, wir haben aus der Vogelperspektive wirklich wie so eine Art Arena, in der sich alle irgendwie bewegen und dann geht es halt um in der Regel Zahlen, etwas Rationales. Dann, wenn einem natürlich auch eingebläut wird, dass es immer ich gegen den anderen ist, es heißt ja auch immer Konkurrenzanalyse, ne? Jeder, der BWL studiert hat, weiß, es heißt Konkurrenz- oder Wettbewerbsanalyse, es heißt nicht Mitbewerber oder Mitstreiter oder Wirtschaftsanalyse oder so oder Marktanalyse, also klar, es sind Marktanalysen, aber am Ende nennt man das mal Konkurrenzanalyse. Alles ist so geprimed, dass man quasi ich gegen die anderen und einer von uns muss sich durchsetzen oder es hat Platz für 5 oder 10 vielleicht, aber nicht für 100 und jeden Kunden, den ich gewinne, ist für mich quasi eine Art Abzeichen, dass ich etwas besonders gut gemacht habe. Und so formt sich natürlich ein Mindset in dieser Bubble, in dieser Unternehmerbubble, die sehr auf Kämpfen, sehr auf Aktionismus, auf Druck, auf Machen, auf Tun gepolt ist. Und das für den Preis oder um den Preis am Ende nach Hause zu tragen, Umsatz, angeblich Freiheit. Ja, darüber können wir auch noch sprechen, was das wirklich am Ende des Tages bedeutet, Freiheit.
Ja.
Und das geht natürlich immer auf Kosten von was anderem. Das heißt, es gibt, wie in der Wirtschaft auch, Opportunitäten, die ich einfach mal beachten muss. Und gerade dann, wenn ich als Unternehmer darauf gepolt werde, mir etwas zu erkämpfen, zu erarbeiten und dann vielleicht noch so ein Mindset aufbaue, dass Unternehmer ja immer dafür gut bezahlt werden, wenn sie große Probleme lösen, dann baue ich mir da schon rein, vom psychischen Mechanismus her, einen Fokus darauf auf, Probleme zu sehen und Probleme zu lösen. Und wenn wir das jetzt mal so alles zusammennehmen, das war jetzt sehr grob gestaltet, das geht natürlich noch viel, viel tiefer, dann hat das alles eine, ich nenne das jetzt einfach mal eine maskuline Energie, eine Macherenergie, tun, hart sein. Dann bin ich auch in der Regel sehr zahlendriven, sehr quantitativ unterwegs. Wo ist dann zum Beispiel das Fühlen, das Empfangen, das sich verbinden, das Runterfahren, das Entspannen, wo ist Leichtigkeit, wo ist Kreativität, wo ist ein sich selbst ausdrücken, ohne einen Preis dahinter zu vermuten oder sich zu erhoffen, wo ist das Tun aus dem reinen Tunwillen? Das geht halt komplett verloren. Und da liegt eigentlich, nur so als kleiner Spoiler, das größte Potenzial für die meisten Unternehmer. Nicht nur für ihr Privatleben, sondern vor allem auch fürs Business. Und wenn ich das mal verstehe und auch verstehe, wie ich dieses Potenzial überhaupt anzapfe, vielleicht kommen wir da auch noch drauf zu sprechen, dann steht mir halt eine Welt offen, die nichts mehr mit Wettbewerb zu tun hat, sondern wo ich quasi für mich einfach mein eigenes Leben gestalte, das Unternehmen so führe, wie ich Bock drauf habe und sich dann auf mystische Art und Weise die Dinge einfach fügen. Ne? Das heißt, dann entsteht alles so, wie ich das gerne hätte. Und ich glaube, wenn wir an den Punkt kommen würden, wo das mehr Unternehmerinnen und Unternehmer verstehen und auch die Gründe vielleicht dafür verstehen, warum sie sich in einem illusorischen Machtkampf befinden, entsteht vielleicht noch mehr Erfolg, mehr Wirtschaftswachstum und gleichzeitig sind alle ein bisschen happier dabei.
Ja. Der spannende Punkt, den du gerade genannt hast, ist, ja, hey, da ist so wenig Raum für irgendwie Fühlen, Emotionalität und einfach mal sein und kreativ sein. Das finde ich super spannend, weil wie bringst du sowas in der Persönlichkeit hervor, die zu dir kommt? Und also, weil Menschen haben ja immer diesen, die bringen ja immer auch ihren Schutzmantel mit, ne? Nach dem Motto so, hey, ich bin irgendwie voll der krasse Typ und Unternehmer und so. Und wie schaffst du es, da an eine Verletzlichkeit zu kommen? Das finde ich spannend, weil ich mir vorstellen könnte, dass genau diese Leute vermutlich auch große Probleme damit haben, Schwäche zu zeigen oder zu zeigen, hey, du, irgendwie Zahlen stimmen, aber wenn ich nach Hause komme, dann will eigentlich niemand mehr mich sehen. Ich kenne meine Kinder gar nicht richtig. Und meine Frau wäre eigentlich froh, ich wäre die Tür schon wieder raus.
Mhm.
Wie kommt man da ran?
Wie kommt man da ran? Jeder hat ein Gefühl. Also jeder für sich, wenn jetzt jemand zuhört und sich denkt, ja, okay, ich bin jetzt auch nicht immer so happy, wenn ich nach Hause komme. Ich habe irgendwie so ein komisches Gefühl in mir. Das ist der erste Hinweisgeber, wenn man so möchte. Emotionen sind Signalgeber, Hinweisgeber. Das bedeutet ein ungutes Gefühl, sich getrieben fühlen, irgendwie innere Unruhe verspüren, vielleicht sehr oft in den Gedanken feststecken, nicht rauskommen, heute schon an morgen denken oder Entscheidungen von heute zum 10. Mal überdenken. War das dann wirklich richtig und war das die richtige Entscheidung, mein Gott? Und dann doch nochmal irgendwie 10-mal drüber nachdenken. Das sind alles kleine Anzeichen, die einem sagen, hey, da ist etwas in dir, was dir was sagen möchte. Das ist quasi das Durchgangstor dorthin, worüber wir jetzt gerade sprechen. Ansonsten, wenn die Leute zu mir kommen, haben sie den großen Vorteil, dass, wenn sie anfangen zu reden, ich in der Regel nach 10 bis 15 Minuten eigentlich ganz genau weiß, was ihr Problem ist. Ich höre dann immer ganz höflich zu, so bis sie fertig geredet haben und dann sage ich so, okay, cool. Nette Geschichte, möchtest du wissen, was dein Problem ist?
Das ist gut, das brauchen wir.
Geht ganz zackig. Es geht ganz schnell. Ich hab so einen Menschen sehr schnell erfasst. Dafür braucht man jetzt nicht irgendwie groß irgendwie Körpersprache oder so. Einfach in den Worten, man hört es in den Worten, man hört es in der Tonlage, man hört es auch darin, wie Leute Dinge formulieren. Sie sind ein Knutscher. Genau, dann haben sie den Vorteil, alle, die mit mir zusammenarbeiten, haben den Vorteil, ich halte in den Spiegel relativ schnell vor und dann sage ich ihnen auch ganz konkret, was ihr Problem ist. Ich sehe es auch nicht als Schwäche, also das ist eine ganz wichtige Prämisse. Wenn ich merke, dass ich in irgendeiner Form emotional mit etwas zu kämpfen habe, gedanklich nirgendwo rauskomme, ich mich irgendwie in so einer emotionalen, aber auch mentalen Sackgasse befinde. Das heißt, ich bin irgendwie super erfolgreich. Ich habe mir eigentlich alles angehäuft. Ich habe als Mann vielleicht so endlich mal den Porsche, die Rolex oder was weiß ich was. Ne? Dann habe ich eine tolle Frau. Ich habe 2 Kinder, ey, alle gesund. Warum fühle ich mich so scheiße? Das Gleiche gilt natürlich auch für eine Frau, ob die dann tolle Handtaschen hat oder was weiß ich was alles. Ne? Das kannst du dann besser beurteilen, was da so für die Frauen wichtig ist. Mit dir ist nichts kaputt. Das ist ganz, ganz wichtig. Du bist nicht kaputt. Du bist auch nicht in irgendeiner Form, also du musst nicht theoretisch geheilt werden oder sowas, weil in dir ist nichts falsch. Und das ist eine ganz, ganz wichtige Prämisse, mit der ich an so eine Arbeit rangehen muss, als Coachee, wie auch als Coach, weil es gibt nichts zu reparieren in diesen Personen. Und das ist der erste und wichtigste Gedanke, den ich in sowas mitnehmen muss, auch in die Arbeit mit mir selbst, wenn ich mir jetzt keinen Coach hole. Ich muss einfach verstehen, ich bin nicht kaputt. Es gibt vielleicht einfach nur Punkte, die ich gerade noch übersehe, die ich vielleicht noch nicht sehen möchte, vielleicht auch noch nicht sehen kann, weil vieles braucht auch Zeit. Es darf sich erst entfalten. Und dann gehe ich eben nicht mehr mit dem Gedanken ran, oh, wo sind meine Schwächen, sondern wo sind noch Potenziale, die ich aufdecken kann.
Mhm.
Ich baue auch den Widerstand ab gegen Fühlen, Emotionen. Ich meine, das ist ein Riesenthema. Man sagt immer so schön, ja, Männer können das nicht oder die können nicht über Emotionen sprechen. Ja, das kann sein, dass sie nicht über Emotionen sprechen können, aber sie fühlen sehr, sehr gut. Und dagegen den Widerstand abzubauen, dass das irgendwas Komisches in mir wäre oder was ganz Schlimmes und als hätte man so ein Gift in sich und dann, Patrick, mach das bitte weg. Ne? Nein, das ist, du fühlst dich nicht lebendig. Das ist die Lebendigkeit, die du suchst.
Ja,
die ist in dir, in deinem Körper. Die spricht die ganze Zeit mit dir. Und dieses Spiegeln einerseits dessen, wo bist du vielleicht in Anführungsstrichen falsch abgebogen, also welchen Umweg hast du genommen, plus zu erklären, was im Körper passiert, nimmt schon mal ganz viel Druck aus der Sache raus. Und dann sind die Leute in der Regel sehr, sehr schnell in diesem Prozess drin, dass sie dann auch das Fühlen erlauben. zulassen und lernen, damit umzugehen und verstehen auch, was das Fühlen, das, also das, was in ihnen passiert, auch eigentlich bedeutet. Und dann wird es spielerisch. Dann wird es richtig cool.
Was super spannend ist, ist eigentlich auch, dass es eigentlich ein, sage ich jetzt mal, primär, es klingt so nach so einem beruflichen Thema, was du adressierst, ne? Nach dem Motto, ja, hey, ich richte mich an CEOs und Top-Performer und arbeite mit denen, damit sie auf der Arbeit abliefern können. Aber am Ende des Tages, glaube ich, aber das kannst nur du mir beantworten, kommen wahrscheinlich die meisten Leute nicht, weil sie nicht abliefern können, sondern weil sie einfach verlernen, an anderen Orten, ne, privat präsent zu sein. Und ich finde es super spannend, dass das irgendwie so eine große Challenge ist, dass wir, wenn wir uns so stark mit der Arbeit verbinden und identifizieren, dass wir den Bezug zu den Dingen verlieren und den Menschen verlieren, die eigentlich so die Essenz im Leben ausmachen. Also würdest du sagen, du arbeitest mit diesen Menschen eher an privaten Problemen oder eher an beruflichen?
Also nach außen hin an beidem. Sie lokalisieren die Probleme natürlich immer entweder im Unternehmen. Hör mal, ich würde gerne mehr machen, kann aber irgendwie nicht. Oder ich habe 1000 Ideen, aber ich setze sie nicht um. Oder hey, ich bin schon so weit gekommen, irgendwie ist der Drive weg, die Motivation ist weg. Oder eben die andere Schiene im Privaten. Ich fühle mich nicht mehr richtig connected mit meiner Frau. Du, meine Kinder sind jetzt 4. Ich habe das Gefühl, ich kenne die gar nicht. Ich gucke denen so beim Spielen zu und denke mir, ja okay, das sind deine, aber irgendwie ist da keine Verbindung mehr.
Das ist so sad.
Das, was sie da sehen, sind die Symptome. Ich arbeite hauptsächlich nur mit ihnen, an ihnen. Weil alles, was wir jetzt gerade so besprechen, das, was du angesprochen hast, das Privatleben, die Familie, wie sie sich dort zeigen, wie sie sich dort fühlen, auch das Unternehmen, sind nur Ausdruck ihrer selbst. Mhm. Das heißt, die Leute kommen und sagen, Patrick, ich hätte gerne mehr Umsatz oder ich hätte gern oder ich habe schon genug Umsatz mit genug Geld, aber ich fühle mich noch nicht so richtig angekommen. Cool. Ja, also angekommen in der Familie. Schön. Dann geht mein Fokus direkt auf die Person. Weil das ist eine ganz, ganz wichtige Wahrheit, die jeder verstehen darf. Alles, was im Außen ist, ist nur Ausdruck von mir. Ist nur eine Reflexion meiner selbst, wie so ein Spiegel. Das heißt, wenn ich mich vor einen Spiegel stelle und mir vorstelle, der Spiegel reflektiert nicht zurück, sondern er reflektiert es in die Außenwelt, dann ist alles, was ich im Außen habe, das Ergebnis von mir. Mhm. So. Wenn ich jetzt also das Ergebnis im Außen verändern möchte, dann ändere ich nichts am Spiegelbild, sondern an demjenigen, der vor dem Spiegel steht.
Ja, das ist sehr wichtig und ich glaube auch sehr schmerzhaft für viele zu hören.
Genau. Und ich bin dieser Spiegel, der nicht nach außen reflektiert, sondern einfach wieder zurückreflektiert und sagt, wenn die Leute sagen, ja, ich bringe mal ein Beispiel. Patrick, ich hätte gerne mehr Verbindung mit meiner Frau. Dann sage ich, cool, dann mach das doch. Dann sind sie erstmal komplett lost, weil sie dann sagen, ja, sagst du so einfach.
Wofür bezahle ich dich?
Ja, wofür bezahle ich? Bezahle ich dich? Gib mir mal ein konkretes How-to. Dann sage ich, was glaubst du denn, wie Verbindung funktioniert? Ja, muss man ja reden miteinander, ne? Ich sage, ja. Und worüber redest du dann? Ja, wie es dir geht. Und wahrscheinlich auch, wie es mir geht. Also über Emotionen dann. Ja. Ja. Ich sage, was? Ja. Dann mach das doch einfach mal. Ja, aber so einfach kann es doch nicht sein. Ich sage, doch, manchmal kann es so einfach sein. Das bedeutet eigentlich, ich halte den Spiegel vor und sage, tu nicht so doof, also böse gesagt, du weißt ganz genau, was du zu tun hast, du hast nur Angst. Du möchtest nicht, dass du in dieses Gespräch gehst und möglicherweise Fragen gestellt werden, etwas über dich gesehen wird, was du schon selbst glaubst vielleicht. Und das Einzige, wogegen du Widerstand hast, ist nicht den Akt, mit deiner Frau zu sprechen oder den Akt, den Kunden endlich anzurufen oder den Auftraggeber abzusägen oder was auch immer es sein mag. Das Einzige, wovor du Angst hast, ist vor dir selbst.
Ja, klar, ne? Vor dem, was es mit dir macht, auch potenziell eben vor Ablehnung, da einfach vor eine Wand zu fahren, wenn man versucht, dieses Gespräch zu führen.
Absolut, aber die Ablehnung ist immer nur mir selbst gegenüber gerichtet. Nochmal, man sitzt vor einem Spiegel. Das sagen dann immer, ja, andere lehnen mich ab. Nein, du lehnst dich gerade ab.
Und das ist so spannend, wo du das gerade sagst. Ich weiß, du hast mir mal erzählt, du arbeitest nicht nur einfach mit Hypnose, sondern mit einer eigenen Methode. Mhm. Und das ist daran so ein bisschen angelehnt gerade, was du so sagst. So, hey, so mit dem Spiegel und der Leinwand, magst du vielleicht zur Cinemind-Methode, heißt es übrigens.
Ja, die Cinemind-Methode.
Magst du dazu mal was erklären, was das ist, wie man damit arbeitet und wie das den Menschen in zum Beispiel diesem konkreten Fall hilft?
Mhm. Ich fange mal vielleicht zu Beginn etwas verwirrend an, aber wenn ich dann durch bin, wird es vielleicht klarer. Die meisten Unternehmerinnen und Unternehmer sind wie Bruce Wayne. wer Bruce Wayne kennt oder nicht kennt, also Batman quasi, ne? Also wer Batman gesehen hat, wird sofort wissen, was ich meine. Bruce Wayne ist ja Bruce Wayne eigentlich, ne? So, warum schlüpft er in die Rolle von Batman? Weil er irgendeinen Schmerz verarbeiten möchte aus der Vergangenheit, nämlich, dass seine Eltern ermordet wurden. Und dann hat er sich zur Mission gemacht, dass er alle Bösewichte quasi in seiner Stadt Gotham entweder zur Strecke bringt oder halt verhaftet oder zumindest der Polizei ausliefert. So. Das Problem ist jetzt folgendes. Bruce Wayne geht irgendwann so stark in dieser Rolle von Batman auf, dass er denkt, er müsste alles und jeden in Gotham retten und alles hängt von ihm ab und es geht gar nicht mehr ohne ihn. Und er baut in dieser Rolle so eine Signifikanz auf, dass er fast schon vergisst, dass er eigentlich Bruce Wayne ist. Mhm. So, spannenderweise, die Batman-Reihe geht so weit, dass am Ende Batman bzw. Bruce Wayne versteht, ich bin nicht mehr Batman. Und er hört auf, Batman zu sein, weil er merkt, das war tatsächlich nur ein Anzug, den ich angezogen habe. Und ich bin einem Schmerz, also der Idee nachgelaufen, dass ich mit dem, was ich tue, meinen Schmerz besänftigen kann, bis die Realisation kommt, das geht nicht. Ich muss in mir aufräumen. Unternehmerinnen und Unternehmer, egal ob sie Probleme im Unternehmen haben oder im Privaten, sind wie Bruce Wayne, die einen Schmerz erlebt haben in der Vergangenheit. Ja. Da gehe ich mit der Hypnose ran, weil ich herausfinden möchte, was genau ist eigentlich passiert. Nicht um die Situation zu analysieren, sondern zu verstehen, wie du die Situation verarbeitet hast in deinem System. Mhm. Welche Position hast du in dem Ganzen eingenommen? Wie hast du deine Rolle dort gesehen? Hast du dich unterworfen? Hast du versucht, auf eine andere Art und Weise das zu bewältigen? Wie hast du dich grundsätzlich mit der Situation, die dort entstanden ist, gefühlt? Welche Gedanken hast du über dich selbst entwickelt? Welche Selbstwahrnehmung, welches Selbstkonzept hast du eigentlich entwickelt? Das schaue ich mir in der Hypnose an, weil da können wir wirklich teilweise auch mit, ich sage jetzt mal mit 50ern, in Erinnerungen zurückgehen, die sie mit 5 oder 4 hatten. An die sie sich überhaupt nicht mehr erinnern.
Ich liebe alles daran.
Genau. Und dann ist Hypnose jetzt nicht einfach nur darüber reden. Also natürlich ist es ein Gespräch wie unter Erwachsenen, so als würden wir hier auf der Couch sitzen, so sprechen mit denen. So, ja, okay, was ist denn da? Erzähl mal. Und wie fühlst du dich dabei? Ne? Also ich leite eigentlich kaum etwas an, außer dass ich bitte zu beschreiben, dass ich ein Bild davon bekomme. So, und dann muss man sich vorstellen, all das, was derjenige erlebt hat, genau wie Bruce Wayne in Batman, immer die Vision hat von, es gibt viele Bösewichte und ich muss als Batman alle hier irgendwie frisch machen. Die Polizei reicht nicht, es muss Batman geben, ja, so nach dem Motto, ist quasi wie für einen Unternehmer die Situation, die er erlebt hat, nämlich meine Mama, mein Papa hat irgendwas zu mir gesagt und haben mir damit das Gefühl gegeben, ich sei nicht gut genug. So, also habe ich mich besonders angestrengt, ich habe mich vielleicht zurückgezogen, ich habe mich unterworfen, habe so eine People-Pleaser-Mentalität aufgebaut, damit ich irgendwie die Zuwendung meiner Eltern bekomme. So, dieses Muster wurde adaptiert, um quasi mit dieser Situation klarzukommen, dass man irgendwie als der, wer man ist, nicht genug ist. Mhm. Zumindest in der Eigenwahrnehmung. Und aus dem Punkt heraus habe ich wie so eine unbewusste Mission in mir, dass ich, oder nicht Mission, sondern ich habe irgendwie für mich abgespeichert, wenn ich mich bemühe oder unterwerfe oder irgendwas in der Art mache, dann kriege ich Anerkennung, Zuwendung und so weiter und so fort. Wenn ich jetzt der Typ bin, der, so wie ich zum Beispiel, irgendwann so einen leistungsorientierten Charakter aufbaut, also durch Leistung versucht, immer ein Schulterklopfen zu bekommen, dann bin ich natürlich der perfekte Selbstständige und Unternehmer.
Klar.
Leistung. Da ist Leistung gefordert.
Kenne ich auch irgendwo her, hör mal.
Genau. Hustle, am Ende Zahlen, die müssen stimmen, dann kann ich happy mit mir sein. Und erst wenn ich das erreicht habe, dann bekomme ich etwas. Wir gehen mit der Hypnose zurück, sehen, ja, kleiner Thomas oder kleine Martina, siehst du, was du quasi für eine Strategie gewählt hast? Mhm. Ja, ich habe mich angestrengt oder ja, ich habe mich unterworfen oder ich habe irgendwas anderes gemacht. Genau. Warum hast du das getan? Ja, damit meine Eltern mich mögen. Okay. Erkennst du den Zusammenhang zu heute? Ja, ich tue das immer noch. Warum? Ja, weil ich will ja Geld verdienen. Ich sage, nein, guck mal nochmal genau hin. Warum tust du es? Mhm. Was soll das Geld bringen?
Ja.
Dass die Leute sagen, toll gemacht, oder? Man übernimmt also kindliche Schutzstrategien und bezieht sie quasi auf das Heute und merkt gar nicht mehr, dass man das noch nutzt. Genauso wie Bruce Wayne vergessen hat, dass er den Verlust seiner Eltern eigentlich in sich verarbeiten muss und nicht als Batman.
Ja.
Das heißt, jeder Unternehmer, jede Unternehmerin spielt eine Rolle, die zur Erfüllung eines kindlichen Grundbedürfnisses da ist. Nichts anderes. Und das ist eine schmerzhafte Wahrheit. Das heißt, jeder, der nicht aus dem Tun heraus einfach, weil er oder sie einfach irgendwas macht und dabei kommt super viel Kohle bei raus, einfach aus Spaß, Wenn das nicht aus dieser Intention passiert ist, ist es in der Regel so, dass die Menschen quasi damit etwas kompensieren, was in der Vergangenheit passiert ist.
Ja.
So, wie kommt es jetzt zu dieser Cine-Mind-Methode? Man darf sich das so vorstellen, so ein Film wie Batman läuft ja auf der Leinwand. Und wenn wir alle uns vorstellen, wir sitzen im Kino, im Stuhl, dann sind wir als Zuschauer im Kinostuhl diejenigen, die ja alles beobachten, was passiert. Und dann gibt es sowas wie Batman, einen Film, den schauen wir uns auf der Leinwand an. Oder auch jeder andere Film. Jeder darf sich gerne seinen Lieblingsfilm einmal auf die Leinwand projizieren. Was passiert irgendwann im Laufe des Filmes? Man nimmt gar nicht mehr wahr, dass man im Kino sitzt. Der Kinosaal kann voll sein. Man spürt gar nicht mehr, oder man nimmt gar nicht mehr wahr, dass noch Menschen um einen herum sitzen.
Ja.
Man ist so mit der Rolle identifiziert, die auf der Leinwand passiert, dass man sich irgendwie damit verwechselt. Man fühlt plötzlich mit, man fiebert mit und denkt sich, oh nein, die haben sich getrennt, oh mein Gott. Oder dann hat man so eine Romanze und dann kommt ein dritter Charakter kommt dann ins Spiel. Ne? Also Regisseure sind ultra gute Psychoanalytiker. Mhm. Dann kommt eine dritte Person ins Spiel und man denkt sich, was will der denn jetzt? Jetzt nimmt er sie ihm weg oder irgendwie sowas in der Art.
Man ist voll überidentifiziert. Man denkt sich so, nee, Gerd, das machst du jetzt nicht.
Genau. Es gibt vielleicht Menschen, die sagen, oh cool, gibt gleich einen Dreier oder so. Ne? Hängt immer davon ab, welche... Ja, genau. Hängt immer davon ab, welche Prägung man hat oder welche moralethischen Vorstellungen man hat. Ne? Aber man projiziert sich selbst darauf. Und das Gleiche passiert in unserem Verstand. Das heißt, du und ich, wir können jetzt hier sitzen. Ich kann mich quasi wahrnehmen, während ich mit dir rede. Ich kann meine eigenen Worte quasi bewusst wahrnehmen. Das heißt, ich bin die Wahrnehmung und dann gibt es etwas, was spricht in mir.
Mhm.
Ja? Und etwas, was denkt in mir. Und sobald ich quasi mich mit meinen Gedanken identifiziere, bin ich nicht mehr der Zuschauer im Kino sitzt, sondern ich bin quasi die Person auf der Leinwand.
Ja.
Und Menschen können sich absolut nicht vorstellen, wie oft man sich mit der Rolle auf der Leinwand verwechselt.
Mhm.
Und das ist mit die Cine-Mind-Methode. Und während der Hypnose baue ich auch solche, nennen wir es mal Räume auf, damit einfach eine Klarheit herrscht zwischen, okay, wo bin ich eigentlich, also mein Selbst, wo dissoziiere ich mich, also wo trenne ich mich von mir, wo entfremde ich mich von mir, wo spielt sich das alles ab. Und diese Schutzstrategien, die man quasi auferlegt hat, sich selbst, formen irgendwann ein Bild im Kopf. Nämlich dieses, wenn ich da bin, dann habe ich etwas. Oder wenn ich immer nett zu anderen bin, dann werde ich auch gesehen. Was auch immer die Schutzstrategie war.
Mhm.
Ist aber alles Film auf der Leinwand. Und ich leide auch immer nur unter dem Film auf der Leinwand. Und das ist super schwer, das zu begreifen.
Ja.
Verstehen tut das jeder.
Ja.
Aber dass es wirklich mal im System ankommt, das dauert ein bisschen. Aber das ist im Prinzip die Cine-Mind-Methode. Das heißt, ich schaffe Bilder, mit denen die Menschen verstehen irgendwann, okay, Moment mal, das, was in meinem Kopf gerade passiert, was mein Verstand mir jetzt, okay, das ist ein Film auf der Leinwand.
Ja.
Dann kommen meistens die Fragen, was mache ich jetzt? Dann sage ich, nichts. Was würdest du in einem Kino machen, wenn du das erkennst?
Ja, es ist tatsächlich lustig. Ich habe gestern gerade noch ein sehr ähnliches Beispiel gehabt, weil ich ja selbst auch mit meinen regelmäßig arbeite, ne? Und da geht es wirklich ja einfach darum, dass Menschen sich selbstständig machen. Und immer wieder im Laufe dieses Prozesses stößt man einfach an so persönliche Grenzen. Und dann kriege ich so Fragen rein. Ich habe dann immer so ein Q&A, das war gestern. Und dann hat einer so eine Frage gestellt und meinte so, boah, Theresa, ich habe oft das Gefühl, ich sabotiere mich irgendwie selbst. Ne? Und ich erzähle mir dann immer, dass ich das eigentlich nicht kann und dass das ja nichts werden kann. Oder ich ziehe immer dieselben irgendwie ätzenden Kunden an. Was auch immer es ist, man merkt einfach, und das habe ich gestern dann auch gesagt, ich sagte zu einer Frau, die eine Frage gestellt hat, was du verstehen darfst ist, und das ist total traurig, aber wahr, dein Nervensystem hat eben nur eine einzige Aufgabe, nämlich dich zu beschützen. Das ist das Einzige, wofür es da ist. Und das bedeutet, dein Nervensystem sucht immer nach Sicherheit. Und Sicherheit ist aber eine Definition, die dein Unterbewusstsein irgendwann geformt hat. Das heißt, dein Nervensystem hat gelernt, was sich für dein individuelles Nervensystem eben sicher anfühlt. Sagen wir jetzt mal, du bist also groß geworden in einem Haushalt, wo zum Beispiel dein Vater immer super herrisch war, laut, regulierend, erniedrigend, ne, hat dich klein gemacht, hat dich schlecht geredet. Dann hat dein Nervensystem eingespeichert, das ist sicher, das kenne ich, damit bin ich vertraut. Bedeutet also, als erwachsene Frau ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass du dir Männer raussuchst in Partnerschaften, in Freundschaften, die genauso sind, wie deine Vaterfigur es dir vorgelebt hat, weil du von der gelernt hast, so verhält sich ein Mann.
Mhm.
Und das ist halt einfach was wir in alle Lebensbereiche übertragen. wenn unser Vater sich uns gegenüber so verhalten hat, dann suchen wir uns nicht nur Partner raus, die uns so behandeln, sondern wir akzeptieren es beispielsweise auch als gegeben und in Ordnung, wenn Arbeitgeber uns so behandeln, wenn Kollegen uns so behandeln. Und das einfach nur, weil unser Nervensystem gelernt hat, dass das sicher ist und danach sucht, unterbewusst. Und das ist ein Zitat, das ich mal gehört habe, das ich wirklich sehr, sehr gut fand, dass man sich selbst immer mal wieder vor Augen halten sollte. Your nervous system will always choose a familiar hell over an unfamiliar heaven. Und was man ihm dann beibringen darf, und das spielt eben auch genau da rein, ist, dass die Version von dir, die das gelernt hat, heute eigentlich gar nicht mehr existiert. Du brauchst keinen Papa mehr, der dir sagt, hey, das ist scheiße, was du machst. Du brauchst auch seine Anerkennung nicht. Du brauchst das alles nicht. Ne? Du bist eine erwachsene Frau heute oder ein erwachsener Mann und du kannst das ganz neu für dich entscheiden. Und es ist natürlich super spannend, Hypnose würde ich auch super gerne mal ausprobieren. Es ist natürlich super spannend, wenn man wirklich eine Methode hat, wenn man eine Methode hat, mit der man so tief arbeiten kann. Das finde ich wirklich, finde ich richtig cool.
Ja. Also, was man natürlich verstehen darf, vielleicht um das kurz anzureißen, das klingt alles super easy. Man muss sich aber vielerlei Punkte bewusst sein. Es ist das eine, was man gelernt hat, was man als sicher erachtet. Dann gibt es die Intention dahinter, warum man das getan hat. Also es gibt psychologische Grundbedürfnisse, die ich damit auch stille. Dann gibt es, mir fällt gerade der deutsche Begriff nicht ein, aber sogenannte Negative Loyalty Patterns, die man auch noch laufen hat. Das heißt, ein simples Beispiel von mir selbst. Ich habe zum Beispiel 2 Jahre lang fast exakt den gleichen Umsatz gemacht. Das ist mir dann aufgefallen. Dann habe ich gedacht, spannend, dass ich 2 Jahre lang wirklich auf ein paar hundert Euro genau den gleichen Umsatz gemacht habe, obwohl sich innerhalb von 2 Jahren sehr, sehr viel geändert hat. Wie geht das? Das war schon irgendwie eigenartig. Und dann ist mir aufgefallen, Moment mal, du verdienst fast genauso viel wie dein Vater.
Sehr spannend.
Ja. Dann habe ich gedacht, interessant. Und da ist mir das bewusst geworden. Wenn man dann, also es hat jetzt nichts mit meinem Vater selbst zu tun, aber wenn man sich jetzt vorstellt, so ein Muster entsteht, ich habe den gleichen Umsatz wie meine Eltern oder jemand, der mir wichtig war oder wichtig ist oder sowas in der Art und ich komme irgendwie nicht darüber hinaus, obwohl ich alles tue, dann kann es sein, dass man sich selbst in Anführungsstrichen selbst sabotiert oder Schutzmuster an den Tag legt. Warum? Aus Loyalität dieser Person gegenüber. Mal angenommen, wenn ich mir jetzt vorstelle, mein Vater hätte mein Leben lang gesagt, alle, die super reich sind, sind kriminell und dies und das. Oder er hätte das nicht gut geheißen, dass jemand mit sehr, sehr wenig Arbeit super viel Geld verdient. Und dann komme ich daher als Selbstständiger, arbeite nicht 40 Stunden die Woche wie er und knüppelhart und schwitze an der Maschine und keine Ahnung was, sondern ich sitze an so einem Laptop und kriege dann plötzlich erst 4-fache.
Ja.
Dann denke ich mir, dann bin ich ja genau der, die von meinem Vater immer so fertig gemacht werden, die so verurteilt werden. Ja. Das geht ja gar nicht. Und das passiert alles unterbewusst.
Ja.
Das sind keine Prozesse, die auf dieser Ebene hier stattfinden, wo wir den ganzen Tag darüber nachdenken. Ja. Das passiert völlig unterbewusst. Und dann gibt es natürlich auch noch kognitive Mechanismen. Jeder kennt Biases, ne? Also kognitive Verzerrung. Davon gibt es auch knapp über 200 Stück. Das heißt, oft sind wir in unserer Wahrnehmung, man sagt ja immer so schön, die Welt ist nicht so, wie sie ist, sondern wie du bist. Ja, ist ein Teil der Wahrheit. Die Menschen unterliegen auch ganz vielen kognitiven Verzerrungen. Das heißt, die Welt ist auch nicht so, wie wir sind, sondern auch einfach, wie die Welt sich manchmal uns darstellt und wie wir auch teilweise quasi verwirrt werden. Es gibt ja sowas wie Aufmerksamkeitsblindheit. Mhm. Ne, laufen ganz viele Leute übers Feld und dann heißt es, zählt mal die Ballwechsel und dann laufen Gorilla da durch und die Menschen nehmen es gar nicht wahr. Das heißt, wir haben auch Wahrnehmungsverzerrung nicht nur deswegen, weil wir nicht alles einfach wahrnehmen können, sondern weil einfach auch weil es auch in der Welt quasi so Phänomene gibt, die kennen wir noch gar nicht. Und wir glauben, wir wüssten aber alles. Und das ist noch ein nächster Punkt. Und ein letzter Punkt, der auch ganz, ganz wichtig ist, den ich ganz oft in dieser Bubble sehe.
Ja.
Unsere Psyche, jetzt fehlt mir der Begriff, imitiert Fortschritt. Das heißt, ich kann zum Beispiel mich mit einem Thema befassen und wirklich ein tiefes Gefühl in mir haben, dass ich weitergekommen bin. Und ich habe keinen einzigen Schritt weitergemacht.
Ja. ich glaube, das ist tatsächlich etwas, was man ganz oft auch, also...
Wenn ich dich unterbrechen darf, weil ich weiß, dass bei dir sehr viele Frauen zuhören.
Ja.
50 Shades of Grey.
Mhm.
Das ist, wenn Frauen im Kino sitzen zum Beispiel und sich durch diesen Film irgendwie aktiviert fühlen und sich denken, oh, da wird eine Seite von mir angesprochen, dann wird quasi ein unbewusster Teil, also ein archetypischer Teil, ne, die Anima, Animus und so weiter, also wer da mal was zu lesen möchte, gerne, aktiviert in einem. Man hat das Gefühl, dass man dann diesen Teil in sich integriert. Hat man aber nicht. Das ist zum Beispiel ein klarer Fall von psychischer Imitation, okay, die uns das Gefühl geben soll von, oh, ich hab da was in mir gesehen, ich habe mich jetzt weiterentwickelt. Nein, Schätzchen, hast du noch nicht. Hast du noch lange nicht. Du hast dich weiterentwickelt, wenn du das auslebst, zum Beispiel zu 100% und selbst allen Widerständen zum Trotz es trotzdem machst und dich dabei nicht schlecht fühlst. Ne?
Und das ist ein lustiger Effekt, gerade so mit Blick auf Selbstständigkeit und Aufbau von Selbstständigkeit. Es gibt ein Phänomen, das ich immer wieder sehe, das zieht sich wirklich von den Leuten, die gerade erst starten, bis zu wirklich größeren Unternehmern. Ich sehe so viele Menschen, die in Zertifikat nach Zertifikat nach Zertifikat investieren, hier eine Ausbildung machen, da zu einer Veranstaltung gehen. Also im Grunde, ich denke mir immer so, Brudi, woher hast du die ganze Zeit? Ich sehe dich einfach überall auf allen Marketing-Events etc. Und irgendwann habe ich festgestellt, dass es wirklich Menschen gibt, die sich damit selbst füttern und froh machen, weil sie das Gefühl dadurch haben, oh, ich habe mich weiterentwickelt, ich habe was für mich getan. Einfach indem sie quasi konsumieren, statt aber in die Exekutive zu gehen und umzusetzen. Und das ist erst tatsächlich das, an alle, die zuhören, an alle meine Mädels, I'm watching you, I see you. Das ist es, was am Ende des Tages, das ist, was dich weiterbringt. Du kannst meinen Kurs kaufen und dann noch 25 weitere. Wenn du nichts davon umsetzt, bist du kein bisschen weiter, auch wenn dein Kopf versucht dir zu sagen, boah, ja krass, ich habe heute voll was getan daran, indem ich irgendwie 20 Videos konsumiert habe. Und das ist auch das, was ich immer wieder zu meinen Frauen sage, wenn die mir dann zum Beispiel sagen, war auch gestern eine Frage, hey Theresa, hör mal zu, ich bin jetzt gerade erst gestartet, was ist ein realistisches Ziel bis Ende des Jahres? Da habe ich gesagt, kann ich dir nicht sagen. Das hängt davon ab, wie stark du in die Umsetzung gehst. Du kannst bis Ende des Jahres den ganzen Kurs theoretisch einmal durchschauen, ganz gemütlich, und dann gar nichts machen. Und dann hast du, wenn das dein Ziel war, zu sagen, ich will diesen Kurs durchschauen, dann hast du dein Ziel erreicht, kannst einen Haken dran setzen. Du kannst aber auch einfach sagen, bis Ende des Jahres habe ich meinen ersten Kunden. Und das wird dir gelingen, weil das einfach als Dienstleister wirklich, wenn du diesen Schritten folgst, einfach ist. Du musst halt einfach nur vom wirklich Konsumieren in die Exekutive kommen und es umsetzen. Und dieser Effekt, den sehe ich ganz, ganz oft nicht nur bei Menschen, die gerade starten, sondern auch bei Leuten, die sagen, hey, ja, ich will weiterkommen, aber ich mache auch so viel dafür. Weißt du, ich war jetzt auf dem Event und dann habe ich mir den Vortrag angehört, dann habe ich mir von dem noch einen Kurs gekauft und ich denke mir so, ja, jetzt muss nur noch der Teil kommen, an dem du halt auch wirklich sagst, okay, ich mache das jetzt. Und es ist super krass, wie unsere Psyche uns damit auch tatsächlich froh macht. Denn, und da sind wir wieder, ich glaube, meine Mädels können es mittlerweile nicht mehr hören, aber es ist eins meiner Lieblingszitate. Das Gespräch, vor dem du gerade am meisten Angst hast, ist vermutlich das, das du am dringendsten führen solltest. Das gilt für alles in der Welt. Da, wo du die größte Unbequemheit fühlst, ne, wo der Schuh am meisten drückt, ob das ist, hey, ich sollte mit meiner Frau mal wieder ein Gespräch führen oder ich glaube, ich liebe meinen Partner nicht mehr und das sollte ich ihm sagen. Ob das ist, boah, ich muss jetzt diesen Kunden anrufen und die Zusammenarbeit beenden, weil das einfach furchtbar ist. Oder ich muss jetzt diese E-Mail schreiben mit dem Pitch drin, damit überhaupt irgendjemand von all dem ganzen Wissen, das ich mir angesammelt habe in den letzten Monaten, erfährt. Ich muss mich sichtbar machen, was auch immer. Und das ist so verrückt, wie gut wir darin sind, wirklich uns selbst einfach immer wieder zu füttern mit Inhalten und uns zu sagen, oh ja, spannend, da bin ich jetzt aber weitergekommen, ohne es tatsächlich zu tun. Und ich glaube, das ist wirklich was, was super spannend wahrscheinlich auch ist an deiner Arbeit. Und das wäre tatsächlich so meine abschließende Frage, bevor wir zu den Community-Fragen kommen. Wie hoch ist so die Erfolgsquote bei sowas? Ist es so, dass du Leute hast, die wirklich sagen, die sich selbst froh machen und einfach so ein bisschen in den Calls rumhängen und nicht umsetzen? Oder sagst du, nee, das ist tatsächlich so, dass ich da den Daumen drauf habe?
Falls ich es gleich vergesse, erinnere mich daran, die Frage zu beantworten. Ich möchte noch was anderes sagen. Ja. Alles, was du sagst, ist richtig. Und gleichzeitig ist auch da Riesenpotenzial für Vermeidung und Ablenkung, gerade in der Umsetzung. Das, was meistens offensichtlich scheint, was man tun sollte, ist auch oft der Fehler. Ich habe ja mit Leuten zu tun, die viel umsetzen. Die haben viel umgesetzt in ihrem Leben. Und ihre Umsetzung ist quasi ihre Schutzstrategie.
Ja, sehr spannend.
Ja. Was jetzt nicht heißt, ey, konsumiert weiter, Mädels, ja, sondern
don't.
Auch das, ich muss mich eigentlich, ich darf, das, ich weiß, dass sowieso keiner macht, das machen meine Kunden auch nicht und ich mache es auch nicht, weil das einfach unfassbar anstrengend ist. Aber wir sollten eigentlich jeden unserer Gedanken hinterfragen. Mhm. Ich bin mir nie sicher, ob nicht gerade jemand hinterm Projektor steht und mir wieder einen schönen Film auf die Leinwand projiziert, der sagt, du musst nur umsetzen.
Ja.
Es gibt Menschen und ich habe vorher, bevor ich mit, ich sag mal, gestandenen Unternehmern gearbeitet habe, viel mit Solo-Selbstständigen gearbeitet. Patrick, ich verschicke 158 Erstnachrichten pro Tag. Mhm. Ich habe 20 Calls in der Woche, keiner will kaufen. Dann sage ich, gut, woran musst du arbeiten? Ja, wahrscheinlich am Vertrieb. Gut, Patrick, ich habe jetzt 20 Mal die Skripte vorgelabert und es klappt einfach nicht. Ja, das heißt, Umsetzung ist kein Garant dafür, dass ich Erfolg habe. Es erhöht massiv die Wahrscheinlichkeit, weil irgendwann wird irgendwas auch richtig sein, was ich tue. Aber dieses Umsetzen und Machen kann eine riesen, riesen Ablenkung, Vermeidung davon sein, wo ich eigentlich wirklich hinschauen muss. Und du hast recht, ich muss diese Gespräche führen, ich muss all diese Dinge tun, aber ich muss mir darüber im Klaren sein, aus welcher Absicht ich sie mache.
Ja.
Bedeutet, es gibt Menschen, die konfrontieren sich auch gerne mit Problemen, weil sie eine Leidenslust haben zum Beispiel.
Ja.
Das heißt, die gehen dann in Konflikte, also die erschaffen sich Konflikte dadurch, dass sie zum Beispiel, was weiß ich, ihrer Frau fremdgehen oder sowas in der Art. Ja. So. Was erschaffen sie sich dadurch? Einerseits natürlich Konflikt mit der Frau.
Mhm.
Dadurch haben sie wieder irgendwie so ein bisschen Gefühl von Lebendigkeit, wie auch immer. Und da gehen sie auch gerne rein und sie reden auch total offen und ehrlich darüber und sagen, ja, hey, du, ich habe Bedürfnisse, also ist ja völlig normal, ich bin ja ein Mann und keine Ahnung was. Dann denkt man sich, boah, der ist voll abgeklärt eigentlich, ne? Der hat einen Fehler gemacht, übernimmt auch Verantwortung dafür, spricht darüber. Was aber niemand sieht, ist eigentlich das dahinterliegende Muster. Erstens, dass er diese Ablehnung fast schon feiert, dadurch, dass er einen Fehler gemacht hat. Und dass er offensichtlich gelernt hat, dass wenn er lügt oder manipuliert, auch eigentlich nur einem Bedürfnis aus seiner Kindheit nachkommt.
Ja,
dass er dann Zuwendung bekommt.
Zuwendung, genau. Klar. Ja.
Also, ne, da merkt man so, das ist viel schichtiger, als man denkt. Und das sind alles Dinge, die ich in so einem Gespräch bei so jemandem sofort raushöre. Und dann stelle ich doofe Fragen und merke, okay, und dann sage ich sowas wie, ah, okay, und du machst das nicht, weil du es gerne machst, oder?
Mhm.
Warum sollte ich das gerne machen? Ich sage, nur so eine Idee.
War so ein Impuls.
Genau, es gibt Menschen, die erschaffen sich Probleme, weil sie gerne leiden. Mhm. Das klingt total absurd. Wir lügen uns eigentlich auch zu einem Großteil der Zeit ständig selbst an, merken es aber gar nicht.
Mm.
Und wenn man einmal diese ganzen Schichten durchforstet hat für sich selbst, dann sieht man es auch bei anderen sofort. Das noch dazu, das wollte ich nochmal ergänzen, weil ja, vollkommen richtig, aber ich muss immer die Intention kennen, warum mache ich das eigentlich?
Ja.
Warum arbeite ich gerade so viel? Was nie heißt, mach es nicht. Mach dir nur klar, aus welchem Grund.
Ja.
Weil ansonsten läuft auch da ein schöner Film, der richtig, richtig toll aussieht.
Ja, true.
So.
Ich glaube, wir könnten noch 5 weitere Stunden hier sitzen.
Ja, der Scheiß geht tief. Also der Scheiß geht wirklich deep. Und deswegen, deswegen ist die Hypnose zum Beispiel für mich so ein schönes Tool, weil es ist mir egal, was derjenige erzählt.
Mhm.
Ich sehe es dann in seiner Vorstellung.
Ja.
Und selbst wenn er das, was er da sieht, anders beschreibt, ich muss zum Beispiel nur wissen, also wenn wir uns das jetzt mal, also mal, um so ein Praxisbeispiel zu bringen. Mal angenommen, ich würde eine Hypnose mit dir machen in 30 Jahren und du erinnerst dich an diesen Tag.
Mhm.
Und du sagst, naja, ich saß dort und Patrick saß da.
Mhm.
So. Und dann beschreibst du mir einfach, okay, in welchem Abstand zueinander, von wo schaust du auf die Situation, was ist das Gefühl? Na, also erstmal frage ich nur nach dem, was da ist.
Mhm.
Und was auch immer du mir sagst, ist für mich ein Hinweisgeber dafür, was entweder wirklich stattgefunden hat oder was in deinem Gedächtnis anders gespeichert ist.
Mhm. Also wie so was eine aber nie Landkarte.
Lügt, genau, was aber nie lügt, ist deine Emotion.
Mhm.
Ja, und das ist das Spannende. Die wird nicht lügen, weil wenn du dir das Bild vorstellst, du kannst es, also wenn ich zum Beispiel, wir sind jetzt in einer Situation so wie diese Podcast, dann sagst du, ja, und das war total, ich hatte super Angst und wie auch immer, dann bin ich in deinem Bild, dann sage ich, okay, beschreib mir nochmal ganz genau, wo du saßt, wie sah es da aus? Dann sagst du, ja, es hat Licht geleuchtet, es war weiß, es war eine beige Couch und wir saßen so einen Meter auseinander. Und dann frage ich, okay, und der Patrick gegenüber, hat er jetzt irgendwie, war der irgendwie doof? Hat er gelacht oder so? Ja, der hat schon gelacht, aber das war auf so eine komische Art und Weise. Und dann weiß ich schon, okay, cool. Warte mal, Podcastraum, ja, okay. Was sagt denn dein Gefühl? Was macht denn eigentlich gerade dein Körper? Ja, ja, gerade merke ich noch nicht so viel, aber das ist ja auch egal, weil, ne? So, das sind so spannende Ankerpunkte, die ich mir suche, einfach um auch irgendwo an die Wahrheit zu kommen.
Ja.
Genau. Und da kann ich dann sehr, sehr schnell das, was auch immer mir derjenige erzählt, warum er was macht, die Intention sehr, sehr schnell ablesen.
Ja.
Ja, so.
Und diese Stelle möchte ich einmal nutzen, um dich ein kleines bisschen auf die Folter zu spannen. Wir machen beim nächsten Mal weiter. Es gab einige Fragen aus der Community und ich bin super gespannt darauf, was du zu unseren Antworten sagen wirst. Es sind sehr, sehr bewegende, emotionale Themen, die wir in der nächsten Folge ansprechen werden. Und ich freue mich schon wahnsinnig, dich da wieder willkommen heißen zu dürfen. Ich wünsche dir jetzt einen ganz, ganz wunderbaren Tag. Ich freue mich auf alles, was du aus dieser Folge mitnehmen konntest. Sag es gerne mir, sag es Patrick. Wir freuen uns irre, von dir zu hören. Und ich wünsche dir einfach nur das Allerbeste. Ganz viel Liebe an dich und stay bold.